Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 600, meine Damen und Herren. Wir sind bei einer neuen runden Zahl angekommen. Ist das nicht schön? Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei Frau Patricia.
Hello.
Und der Herr Dienes.
Ja, servus.
Ich wollte wieder Duke sagen.
Der Herr Dienes.
Der Herr Dienes. Dennis, also known as Duke, der auch schon lange mit dabei ist. Von den 600 Folgen hast du auch eine Menge mitgemacht.
Ja, das ist, wollen wir nicht drüber sprechen. Ja.
Wollen wir nicht, okay.
Alte Leute erzählen vom Krieg, das ist hier andere Podcast dann. Ja. Nee, auf jeden Fall, schöne Zeiten dabei, die Eintracht nicht immer so erfolgreich, aber es ist einfach schön. Ein schönes Zusammentreffen hier, eine tolle Sache, auf jeden Fall.
Wir werden gleich drüber sprechen, wie erfolgreich die Eintracht aktuell ist. Und wir werden gucken, ob wir am Ende der Folge Patricias Kopfschmerzen wieder zurückgebracht haben mit den Diskussionen. Mal sehen.
Wahrscheinlich sogar.
Genau, bevor wir aber damit anfangen, hier über die Eintracht zu reden, natürlich wie immer der Hinweis an euch da draußen, dass ihr uns hier gerne unterstützen könnt. Wenn ihr uns gerne hört, wenn ihr uns regelmäßig hört, dann freuen wir uns da über Unterstützung. Ich sage ja, heute ist irgendwie schon so ein bisschen der Wurm drin, weil ich habe jetzt letztens für die Steuer den Jahresabschluss gemacht und ich muss sagen, da ist so ein bisschen der Support zurückgegangen. Also wenn ihr eine Möglichkeit habt und vielleicht ist so eine Jubiläumsfolge wie die heutige ein guter Anlass, dann schaut doch mal gerne auf eintracht-podcast.de vorbei auf der Supportseite, da findet ihr Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt und dann sagen wir ganz artig Danke.
Sonst brauchen wir dem nächsten Insolvenzberater. Das können wir dann, rufen wir dann schon mal hier zum
Peter Zwegert, der mit seinem Flipchart kommt und dann erstmal irgendwie aufschreibt und dann irgendwie feststellt, dass man monatlich 20.000 Euro ausgibt und nur irgendwie 900 Euro verdient.
Ja. Das ist dann das neue Ziel. Aber hoffen wir einfach, dass wir den Weg nicht gehen müssen. Genau.
Ja, ich hoffe es auch. Gibt es Peter Zwegert überhaupt noch?
Ich glaube tatsächlich, dass der gestorben ist, oder?
Ne? Ja. Ich wollte es nicht sagen. Aber ja, ich glaube auch. Aber vielleicht ein anderer Schuldenberater.
Vielleicht ein anderer, genau. Also, wenn ihr uns unterstützen wollt oder wenn ihr als ehrenamtlicher Schuldenberater unterwegs seid, dann meldet euch doch bitte gerne oder supportet uns. So, und jetzt lasst uns über die Eintracht reden. Wir müssen ja ein bisschen aufholen, weil es sind ja englische Wochen. Und dementsprechend haben wir so ein bisschen Spiele zu besprechen. Lass uns mal mit dem Spiel von letztem Freitag kurz zumindest anfangen und drüber sprechen. Die Eintracht spielt 3:3 im Eröffnungsspiel des Bundesliga-Restarts, wie sie es schön genannt haben. 3:3 gegen den BVB im heimischen Stadion und natürlich dann auch direkt mit einer wunderbaren Geschichte. Yunus Ebnu Talib trifft in seinem ersten Spiel und eigentlich sieht alles irgendwie danach aus, dass die Eintracht dieses Ding tatsächlich für sich einfahren kann, nachdem Mo Dahoud in der, ich glaube, 92. Minute war es, diesen Gewaltschuss auf das Tor rauslässt und der auch noch irgendwie reingeht und alle denken sie, na, eigentlich ist das Ding jetzt schon in trockenen Tüchern und dann stolpert der BVB da doch noch irgendwie ein Tor rein, weil wir irgendwie nicht aufmerksam genug sind. Was war so euer Eindruck von dem Spiel? Seid ihr zufrieden jetzt, also unabhängig vom Ergebnis vielleicht, oder sagt ihr so, nee, war große Kacke? Patricia.
Nee, mit dem Spiel war ich eigentlich zufrieden, wenn ich ehrlich bin. Also das war ein starker Gegner mit Dortmund, das muss man ja auch anerkennen. Und ich finde, dafür hat man es gut gemacht, außer natürlich die Dinge, die uns immer wieder passieren, zu viele Gegentore und halt eben Gegentore in der letzten Minute. Das passiert ja auch irgendwie immer häufiger. Und das ist halt das Frustrierende an der ganzen Geschichte, dass man sich nicht belohnen konnte, weil ich finde, da wären 3 Punkte auf jeden Fall drin gewesen. Und es war an sich auch eine ordentliche Leistung. Ich fand, es war ein mutiger Auftritt. Man hat auch Dampf nach vorne gemacht. Ja, also irgendwie hatte ich so das Gefühl, trotz dessen, dass es dann noch am Ende nur ein Unentschieden war, dass man drauf aufbauen kann. Also ich bin irgendwie mit einem Gefühl rausgegangen, so hey, okay, Bundesliga-Restart gegen Dortmund. Ärgerlich mit dem dritten Gegentor jetzt, aber eigentlich schon eine grundsolide Leistung, auf der man aufbauen kann. Und wenn man so gegen andere Gegner auftritt, dann wird das in Ordnung sein jetzt so für die fast Rückrunde. Ich sage jetzt einfach mal Rückrunde, der Einfachheit halber. Ja, deswegen alles in allem war ich eigentlich schon relativ zufrieden nach diesem Spiel, auch wenn natürlich so ein bisschen Frust immer sitzt, wenn du da 2 Punkte wirklich mit der letzten Ballaktion hergibst.
Ja, kann ich voll und ganz verstehen. Dennis, wie war es bei dir?
Ja, ich war ja auch im Stadion. Stimmung war natürlich, wie du sagst, sehr ausgelassen nach dem 3-2 und dementsprechend gedrückt, dass dann doch noch das Gegentor in der allerletzten Minute oder in der letzten Situation dann gefallen ist. Das war schon bitter. Ich musste wirklich sagen, Patrizia hat sehr schön auch schon gesagt, hast gezeigt, dass du ja nicht auseinanderbrichst, dass du auch gegen Dortmund, wobei Dortmund jetzt auch kein überragendes Spiel gemacht hat, muss man auch dazu sagen, ja, wir immer wieder rangekommen sind, ne? Die Rückschläge, jedes Mal dann wieder in Rückstand gelegen, dann trotzdem unentschieden und dann sogar noch diesen vermeintlichen Siegtreffer in der Nachspielzeit gemacht. Ja, wäre eine tolle Geschichte gewesen, auch mit dem Ebdo-Talib-Tor. So ist es. Ja, war dann am Ende, vor dem Spiel hätte jeder gesagt, ein 3-3 gegen Dortmund, ich unterschreibe sofort, wo ist es? So war es einfach dann ein bisschen schade, die Stimmung war gedrückt, aber grundsätzlich ist das absolut gut gewesen, was wir da über ganz viele, in ganz vielen Situationen auch von der Eintracht gesehen haben und dementsprechend, ja, ich sag mal, so schlecht war die Stimmung an dem Freitag definitiv bei mir nicht. Wie war es denn bei dir, René?
Ja, ziemlich ähnlich. Also was mich wirklich gewurmt hat, ist, dass wir am Ende des Tages unnötig diesen vermeintlichen oder diesen eigentlichen Sieg da aus der Hand gegeben haben, weil wir halt wieder einfach in der Defensive zu unaufmerksam waren, den Spieler da reinlaufen lassen, das Ding nicht richtig verteidigt bekommen. Wenn du da einfach 2 Minuten konzentrierter gewesen wärst, dann einfach mit Mann und Maus dich in jeden Ball geworfen hättest, dann hättest du dich halt für die harte Arbeit, die du ja schon an dem Tag geleistet hast, belohnen können. Und dann wären auch so diese ganzen Storys halt an dem Tag mit, ne? Der Hut wird eingewechselt, macht dieses 3-2. Ebdo-Talib macht sein erstes Tor nach Vorlage von Kalimuendo, der ja auch eingewechselt worden ist. Ja, also du hättest dich einfach, du hättest dich selbst belohnen können, du hättest Dortmund halt auch so ein bisschen ärgern können, weil die haben ja bislang auch nur eine Niederlage, glaube ich, in dieser Liga oder in dieser Saison jetzt irgendwie da auf dem Papier. Aber es war halt auch zu erwarten, dass das alles in allem ein schweres Spiel war. Trotzdem bin ich da nicht unzufrieden, ne? Also es hat sich schon eigentlich gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, weil wir ja trotzdem, wie Patrizia richtig gesagt hat, immer noch sagen muss, dass Dortmund da halt auch einfach eine harte Nuss zu knacken ist. Von daher war ich da an dem Freitag eigentlich sehr, mal abgesehen von dem Ergebnis, sehr zufrieden mit dieser Eintracht und allem drum und dran. Habe aber auch schon mit so einem halben Auge, damit können wir wahrscheinlich jetzt überleiten, auf das Spiel von Dienstagabend, mit so einem halben Auge dann auch spätestens am Samstag Richtung Stuttgart geguckt, die ja auch aus diesem ersten Spieltag in 2026 sehr gut, muss man sogar sagen, rausgekommen sind mit ihrem 4-1, was sie da gegen Leverkusen hingelegt haben mit 4 Toren in einer Hälfte. Da habe ich schon drauf gehofft, dass wir einfach diese Energie, die wir gegen Dortmund hatten, da irgendwie konservieren können. Turns out hat nicht so richtig funktioniert, oder Patrizia?
Ja, das ist auf jeden Fall das Spiel der beiden Spiele, was mir weniger Spaß gemacht hat. Dummerweise ist es auch das, bei dem ich im Stadion war, aber okay. Es ist also, ja, das war eigentlich eine gute Anfangsphase, finde ich. Man ist ja früh auch in Führung gegangen da mit Christensen. Und ich finde, spätestens ab der Ebdo-Talib-Verletzung war dann irgendwie der Wurm drin. Also ich habe das Gefühl, da sind die komplett auseinandergebrochen.
Ja.
Zumindest war das so der Zeitstempel, den ich in meinem Kopf gesetzt habe, wo ich das Gefühl hatte, man hat gar keinen Zugriff mehr auf dieses Spiel. Stuttgart drückt nur noch. Die Eintracht ist irgendwie am Schwimmen, also wirklich stark am Schwimmen. Und das hat sich ja dann gezeigt, also vor allem in der Verteidigung, auch im Tor, alles, also wirklich alles, auch im Spielaufbau, also einfachste Bälle, die dann irgendwie doch nicht so kamen, wie man sich das vorstellt. Und man hat ja auch wirklich lange, ich glaube, die ganze erste Halbzeit, bis zum Ende der ersten Halbzeit dann, ich kann mich nicht erinnern, dass man da jetzt noch gute Chancen oder sowas hatte. Also da war eigentlich nur Stuttgart gefährlich. Yeah. Und man kann so froh sein, dass es dann einfach nur, ich glaube, war es zur Halbzeit 2-1 dann?
Ja.
Ja, ja, genau.
Dass man da wirklich nur 2 Tore kassiert hat, weil da wäre deutlich mehr drin gewesen für Stuttgart auch. Ja, so dementsprechend ging es dann bis zur Halbzeit erstmal. Ich finde dann aber in der zweiten Halbzeit war es, kann man auch nochmal sprechen. Das war dann, finde ich, nochmal eine andere Geschichte. Besser auf jeden Fall. Aber bis dahin war es echt, also nach dieser Verletzung von Ebnu Talib wirklich, was ja ultra bitter ist, da können wir ja gleich auch nochmal drüber sprechen.
Müssen wir.
Aber bis dahin war das mit Ausnahme der Anfangsphase und dem Tor echt eine wilde Geschichte.
Ja, also die Eintracht war definitiv in dem Spiel am Anfang ein bisschen besser drin, wobei man jetzt auch sagen muss, sie waren auch da nicht, fand ich, überragend. Du hast schon auch gemerkt, dass da so ein bisschen, weiß ich nicht, ob es jetzt vielleicht auch an den kurzfristigen Umstellungen lag. Man muss ja auch dazu sagen, die Eintracht ist dann ohne Brown und ohne Usun dann auch in das Spiel gegangen und auch ohne Larsson, die ja alle kurzfristig ausgefallen sind beziehungsweise verletzt sind. Das hat ja, glaube ich, dann auch nochmal so ein bisschen, also ist jetzt meine Einschätzung, dass das auch nochmal so ein bisschen dazu geführt hat, dass man da ein bisschen verhaltener war und da nicht so richtig Vollgas irgendwie gegangen ist. Man hat halt dann Glück, dass man aus dieser Standardsituation dieses Tor dann macht und Christensen den einfach dann auch überaus gut trifft und den da ins lange Eck buxiert. Aber diese Ebnu Talib-Geschichte, die hat definitiv da sehr diesen Spielfluss unterbrochen und Stuttgart ist dann einfach aus dieser Unterbrechung besser rausgekommen, hatte viele, viele Chancen. Also wir hätten uns echt nicht beschweren können, wenn es dann zur Halbzeit auch 4-1 oder irgendwas steht. Gerade Undav war da, glaube ich, ein sehr großer Unruheherd, der immer wieder vorm Tor aufgetaucht ist. Also das war schon, auch gerade wieder in der Defensive, wie man wieder gesehen hat, wenn so Spieler dann einfach auch fehlen, du musstest ja Christensen dann rausziehen und hast in der Mitte mit Koch und Amenda gespielt. Boah, das hat nicht wirklich, also mir hat das nicht gefallen. Dennis, wie war es denn bei dir?
Ja, mir hat mir auch nicht gefallen, auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, es hätte ja eigentlich nicht schöner anfangen können. Du machst das Tor, mehr oder weniger, ja, hast ein bisschen Druck gemacht und bekommst diesen Eckball, dann verlängert Christensen den schön, der fällt hinten rein. Besser konntest du doch gar nicht anfangen. Dann hast du natürlich diese Situation mit Ebnu Talib, wobei, und ich meine mich zu erinnern, dass direkt vor dem Gegentor auch Skiri alleine dort rumstolpert und eigentlich aus unserem Angriff dann dieser Gegentreffer zum 1-1 fällt. Das heißt, wir waren in der Vorwärtsbewegung, Skiri schafft es irgendwie nicht, sich in eine gute Position dann wirklich zu bringen, trifft den Gegenspieler und dann wird ein Gegenkonter eingeleitet. Und dann muss man tatsächlich sagen, es tut mir wirklich leid für Santosch, aber das war natürlich wieder eine absolute Nullnummer vom 1-1, die Parade, das ist ein klarer Fehler und das hat natürlich alles total verunsichert. Und da bin ich bei euch, ich muss sagen, die Ebnu Talib-Szene war wahrscheinlich schon im Kopf, aber das war für mich der Gamechanger für gerade die erste Halbzeit. Da war es komplett auch die Situation. Auch ein Santosch war so verunsichert. Die Abwehr war komplett verunsichert. Ich erinnere mich noch an eine Szene, die dann nicht zum Tor geführt hatte. Aber da ist Santosch auf der Linie geblieben. Theatis zurückgelaufen. Und die haben sich nicht abgestimmt. Der Gegner konnte eigentlich da reinstechen. Hat zum Glück dann nicht verwandelt. Ist natürlich, und Theatis völlig ausgeflippt hat dann auch. Da merkst du, dass auch mittlerweile die Spieler untereinander es auf dem Platz auch zeigen. Das ist nicht gut.
Na, weiß ich nicht. Also ganz ehrlich, diese Szene wird jetzt auch irgendwie von jedem 15 Mal irgendwie da rausgezogen. Die Szenen, dass du da auch gerade nach so einem Lauf, also muss ja auch bedenken, Theat läuft da zurück, geht in den Zweikampf, der ist bis unter die Haarspitzen und die sind ja ziemlich
voll
weit
mit
oben
Adrenalin,
bei ihm,
meinst du?
Ist ja. Der voll mit Adrenalin. Also diese Szene, dass ein Abwehrspieler und ein Torwart sich in so einem 90-minütigen Spiel irgendwie anplaffen, die hast du wahrscheinlich in jeder Begegnung 10, 15 Mal. Da werden dann nicht irgendwelche Feldstudien gemacht und das Ding wird sich aus 30 Perspektiven zweimal angeguckt. Also man muss jetzt auch nicht alles, was da irgendwie passiert, auf die Goldwaage legen. Und das ist das, was mich eigentlich jetzt auch im Nachhinein wahnsinnig aufregt. Und da kann ich auch verstehen, dass Santos da verunsichert ist, weil er ganz genau weiß, dass sich dieses Zeug 500 Mal angeguckt wird, dass dann da auch wieder diese provozierenden Fragen, wie sie nach dem Spiel und in der Pressekonferenz gestellt werden, wo wieder irgendwelche Probleme herbeigeredet werden, die vielleicht auch gar nicht da sind. Der ist 22, der hat 6 Spiele in dieser Saison gemacht. Das war das 2. Spiel in diesem Jahr. Natürlich fehlt dem die Spielpraxis und natürlich fehlt da auch die Abstimmung mit einem Theat. Woher soll die denn auch bitte kommen?
Da bin ich voll bei dir, René, wobei man sagen muss, was ich eher als problematisch sehe, ist, ich denke einfach, ein Theat merkt das doch auch, dass der oder auch der Trainer, der komplette Staff muss doch darauf eingehen, dass ein Santos, der wird ja immer nervöser mit jedem Ball, der nach hinten kam und dann noch diese Reaktionen der Mitspieler anstatt kommen, nicht schlimm. Klar ist das schwierig in so einer Situation und bestimmt,
aber die sind ja alle vom
Psychologen voll.
Die ist ja auch erstmal impulsiv, die kommt halt in dieser Situation und so wie ich das verstanden habe, was der Trainer im Nachhinein in der Pressekonferenz und jetzt auch nochmal in der Pressekonferenz jetzt vor Bremen gesagt hat und was ja auch Zimbo in dem Pressestatement gesagt hat.
Mit der Kabine.
Dass man in der Kabine ja schon auch mit Santos gesprochen hat. Natürlich kriegen die das dann auch irgendwo mit. Aber wenn du 30 Meter über einen Platz gesprintet bist, hast du den Stuttgart-Spieler irgendwie abgegrätscht und Pflaster da einen eigenen Torwart mit umgemäht, dann bist du nicht rational in dem Moment. Dann haust du halt einfach raus, was dir gerade auf den Keks geht. So, und das Wichtige ist ja, dass sie sich danach irgendwie gefasst haben und danach wurde ja auch Santos besser. Man muss ja auch dazu sagen, er hatte mehrere Situationen, wo dieser Undav da irgendwie auftauchte, wo er ja immer noch ein bisschen unsicher ist, ja, aber immerhin da auch viel von dem ganzen Kram irgendwie wieder weggemacht hat.
Ja, bin absolut. Ich voll bei dir. Auf jeden Fall. Patrizia, willst du noch was dazu sagen?
Nee, mach du ruhig. Mach du erst.
Also ich denke, dass im Endeffekt, ich bin auch voll bei dir und ich will auch Theater jetzt nicht irgendwie, oh, was bist du für ein Idiot, sondern ich verstehe das. Das ist alles, das man versucht ja irgendwie zu erklären oder eine Erklärung oder eine Situation, das sind alles Fußballprofis und auch ein Santos ist 22 zwar erst, aber trotzdem, die sind ja alle immer im Training, die spielen nicht das erste Mal irgendwo und auch Santos kennt die Situation aus seiner vorherigen. Der Kopf hat einfach angefangen, du hast gemerkt, dass immer mehr Verunsicherung drin war und die erste Halbzeit, ich glaube, da hätte er sich am liebsten auswechseln lassen, wenn es möglich gewesen wäre. Das ist tatsächlich, das war überhaupt nicht sein Spiel und Patrizia hat es ja schon angesprochen, die ersten 5 bis 10 Minuten in der zweiten Halbzeit waren auch ein bisschen Geeier und auf einmal hast du gemerkt, dann war Szenen, die dazu kamen, die ihn wieder Selbstbewusstsein und Stärke gebracht haben. René, du hast eben 2, 3 Szenen auch noch angesprochen, wo Undav 1 gegen 1 gegen ihn spielt und er total stark hält. Ne? Oder auch, wo er antizipiert und die Bälle pflückt, genau das, was er eigentlich machen soll. Also die zweite Halbzeit lässt auch für mich hoffen und da sage ich auch auf jeden Fall, dem musst du jetzt anscheinend eine weitere Zeit geben, damit er einfach hoffentlich diese Leistung aus der zweiten Halbzeit wieder abrufen kann. Bitter ist es, dass du einfach so viele kleine Entscheidungen gegen dich hattest, im Sinne von nicht, dass der Schiedsrichter gegen dich gepfiffen hat, sondern der Spielverlauf es nicht hergegeben hat. Die Szene kurz vorm 1-1, wenn Skiri macht da was besser, macht das Tor, steht es 2-0, ist das ein ganz anderes Spiel. Wenn Santos den Ball nicht fallen lässt, das Tor fällt, ist ein ganz anderes Spiel. Wenn Knauf diesen Wow-Schuss in den Winkel knallt, das waren wirklich, woran wir uns auch erfreuen können und was wir jetzt als positiv rausziehen müssen, das waren richtig geile Szenen. Am Ende schade, dass es halt dann so ein Mist ist, dass du 3-2 verlierst. Aber es waren so viele knappe Entscheidungen, dass ich sage, trotz dieser beschissenen ersten Halbzeit, die wirklich grauenvoll war, nachdem dieser Mist gelaufen ist, hast du wirklich 10 Minuten musstest du da rumzittern, hast halt auch noch 2 Tore gefangen in der Zeit. Aber danach war es besser, danach hast du vieles gemerkt und hast halt am Ende, diese Verteidigung war natürlich auch wieder nicht gut beim 3-2. Aber das gibt mir zumindest die Hoffnung. Ich muss nicht sagen, oh Gott, ich habe jetzt solche Angst vor dem Bremen-Spiel, weil die Mannschaft, da geht gar nichts. Sondern es ist einfach schade, dass du nicht schon gegen Stuttgart, die Stuttgarter waren nicht die, weil alle schreiben, die Stuttgarter waren die viel bessere Mannschaft. Das ist Schwachsinn. Ne? Das waren mal über einen gewissen Zeitraum, wo die Eintracht völlig verunsichert war, waren die Stuttgarter die bessere Mannschaft. Ja, aber es waren ganz viele Situationen auch dabei, wo es hätte sogar für uns am Ende das Spiel entschieden werden können. Ich glaube auch, dass Christensen hatte noch eine Szene nach dem 2-2, hätte 3-2 für die Eintracht stehen können. Und da hätte keiner gesagt, oh Gott, und die Stuttgarter waren die viel bessere Mannschaft, sondern wäre die Eintracht, wäre der verdiente Sieger oder es wäre okay gewesen. Also da muss man einfach jetzt gucken. Kirche im Dorf lassen. Die Eintracht hat Pech gehabt auch teilweise. Die Leistung war auch teilweise nicht gut. Aber es gibt genug Punkte, worauf man aufbauen kann. Und ich hoffe, dass ihr das auch so seht. Aber René Patrizia, drehte ich mir das zu schön, was ich da gesehen habe noch.
Ich finde, man muss es ein bisschen differenzieren. Ich finde jetzt nicht, dass du es schön redest. Mir geht es auch so. Ich habe auch Punkte, die ich mitnehme, die mir zumindest Hoffnung machen. Ich finde schon, dass Stuttgart am Ende verdient gewonnen hat, auch wenn es mich ärgert, weil das wieder so ein Last-Minute-Ding war und weil man diesen einen Punkt hätte mitnehmen können zumindest. Ich finde auch, mit einem Unentschieden hätte man da easy rausgehen können und es wäre alles okay gewesen. Und man hätte auch zufrieden sein können, weil Stuttgart zumindest die stabilere Mannschaft war, habe ich das Gefühl. Also es war, die hatten nicht diese Ups und Downs. Die haben da ihr Ding durchgespielt und ja, war ein guter Tag, wenn man UNDAF als Kickbase-Spieler hat, so wie ich. Also vielen Dank nochmal für die Punkte zumindest. Aber so, ne, also ich finde schon, dass Stuttgart, dass das okay geht, dass sie es jetzt gewonnen haben. Auch vor allem aufgrund der ersten Halbzeit, die gar nicht gut lief. Aber was du auch sagst und was ich auch positiv mitnehme, ist, dass die zweite Halbzeit besser war. Dass man sich trotzdem irgendwie so aus dem Dreck ziehen kann. Also das war jetzt auch, ich finde, Santos ist ja das Paradebeispiel. Der war wirklich, wie du gesagt hast, komplett verunsichert in der ersten Halbzeit. Und lustig, dass du es ansprichst, weil wir haben nämlich auch gesagt, der hatte doch diese kurze Verletzungspause da, wo er kurz behandelt wurde. Und wir haben auch gesagt, boah, wenn der jetzt nicht mal in der Halbzeit dann drin bleibt und irgendwie sich auswechseln lässt, weil man wirklich das Gefühl hatte, der ist mit dem Kopf wo ganz anders. Also dieser Patzer hat den, glaube ich, erstmal so rausgerissen, weil der halt auch jung ist, weil der aktuell in so einer blöden Phase ist, nach einer Verletzung und seinen Platz an Zetterer erstmal verloren und so weiter und so fort, jetzt zurückgekommen und jetzt nicht sofort geliefert, direkt wieder in der Kritik, das ist ja auch mental viel. Und ich hatte so das Gefühl, so boah, ich weiß nicht, ob der davon nochmal zurückkommt. Und ja, der kam aber dann ja aus der Kabine und dann auch diese Szene mit Theat, ich will sie nicht überbewerten. Ich glaube, René hat es gesagt, das ist impulsiv oft. Ich habe es auch, also wenn man Mannschaftssport gemacht hat, wie oft habt ihr eure Freunde angekackt im Mannschaftssport, weil irgendein Team
im 30-Sekunden-Takt.
Das ist mir nämlich auch oft passiert, dass man dann das Gefühl hatte, wow, irgendwie du streitest dich auf dem Feld. Oder was heißt streitest, aber gibst so, wie du eigentlich nicht miteinander reden würdest. Und das ist einfach so aus diesem ja, Adrenalin raus und vor allem dann im Profisport, das ist dein Job, ja. Das ist dein Alles, das ist dein Leben, das ist dein Traum, da zu stehen. Natürlich kocht das mal über, aber ich finde, was es zeigt, ist, dass da schon eine gewisse Anspannung ist bei allen Spielern, dass da vielleicht auch ein gewisser Frust ist bei der Eintracht, was jetzt manchmal nicht hilfreich ist. Was aber irgendwie auch zeigt, okay, die verstehen auch, was da gerade los ist, dass das irgendwie nicht, ne, optimal läuft, dass sie vielleicht an irgendwas arbeiten müssen. Und das kann sich ja auch in was Positives entwickeln, wenn man das irgendwie in so ein Jetzt-erst-Recht-Gefühl ummünzen kann. Und ich habe das Gefühl, das kann die Eintracht, weil, wie wir schon hier jetzt viel drüber geredet haben, die zweite Halbzeit hat ja dann auch gezeigt, dass es auch noch gute Geschichten geben kann, dass dann ein Santos, finde ich, viel, viel stabiler war. Also wirklich so eine Leistung, wo ich dann sage, hey, das war doch völlig okay, das war halt der eine Patzer. Wo übrigens auch UNDAF Amanda so in Santos geschubst hat, ne, bei dem Patzer. Habt ihr das gesehen, die Szene?
Ja, ja.
Das war auch jetzt nicht zuträglich. Natürlich war es trotzdem immer noch ein Patzer, aber ja, hat nicht geholfen, dass dann dein Innenverteidiger gegen dich knallt, weil irgendwie so ein kleiner Schubser da im richtigen Moment passiert. Wie gesagt, ich schweife ab. Alles in allem, ich finde, es gibt schon gute Punkte, die man mitnehmen kann. Und dann haben wir ja noch ein Debüttor gesehen, was auch schön ist. Also wirklich alle.
Vom Jupp?
Ja, vom Jupp. Von Amaimouni Eshguyab. Jupp. Macht's für alle einfacher, glaube ich.
Ja.
Finde ich auch, ist zumindest eine schöne Geschichte, nachdem man jetzt wirklich eigentlich jeden Neuzugang, den man vorgestellt hat, mal gesehen hat und jeder eigentlich gut reingekommen ist. Also Kalimuendo mit der Vorlage, Ebnu Talib mit seinem Tor direkt, Jupp jetzt auch mit seinem Tor. Also eigentlich schöne Geschichten, bis auf die Verletzung jetzt von Ebnu Talib. Das ist natürlich ein großer Dämpfer. Aber alles in allem sind das so die Geschichten, an denen ich mich festhalte, wo ich sage, hey, es gibt da irgendwie Hoffnung, es gibt auch positive Dinge, die passieren, auch wenn die Ergebnisse jetzt gerade dagegen sprechen und frustrierend sind. Aber ja, da muss man jetzt durch, denke ich, und hoffen, dass das Bremen-Spiel dann auch das gewünschte Ergebnis bringt, weil ich glaube, da hast du dann vielleicht aber auch weniger Ausreden, wenn es dann schief geht, weil Bremen ist jetzt nicht Stuttgart oder Dortmund von dem Leistungsvermögen her.
Ja. Vielleicht noch einmal kurz, weil du es gerade eben gesagt hast, da ist eine gewisse Anspannung in der Mannschaft. Ich glaube, das ist in der aktuellen Situation vollkommen normal. Jeder von denen ist, wie du richtig gesagt hast, Profi. Jeder ist da hingekommen zu einem Verein mit dem klaren Ziel, auch im nächsten Jahr wieder international zu spielen. Jeder hat im Hinterkopf, dass da diese Weltmeisterschaft im Sommer ist, wo man sich vielleicht auch noch irgendwie Chancen ausrechnet. Du stellst fest, dass du, was wir ja hier auch jedes Mal wieder besprechen, dass du einfach unwahrscheinlich viele Tore kassierst in den ganzen Spielen. Du hast jetzt die zweitschlechteste Defensive aktuell der Liga. Natürlich wurmt dich das, wenn du dann da halt wieder irgendwie ein Tor kassierst, wenn da wieder irgendwie der Gegner eine unnötige Chance hat, weil du endlich mal dieses Erfolgserlebnis haben willst, ein Spiel zu null im Idealfall nicht nur zu spielen, sondern zu gewinnen. Klar ist da jeder irgendwie angefressen. Und das ist halt das, was fehlt, was Dennis angesprochen hat, wo man merkt, dass da so ein bisschen diese Unruhe dann halt auch sich steigert in diesen 90 Minuten, weil du diese Erfolgserlebnisse nicht irgendwie hast. Wenn du halt einfach mal drei Tore hintereinander irgendwie machst und da deine Erfolgserlebnisse einfach hast, dann ist da eine ganz andere Stimmung. Aber wenn du halt ständig irgendwie da so ein Stück zwischen die Beine kriegst, dann kannst du da nicht vernünftig irgendwie dein Ding abspulen. Ich glaube, das ist vollkommen normal und da wäre es jetzt halt einfach wichtig, dass wir da mal wahrscheinlich zwei, drei Spiele haben, wo wir uns da so ein bisschen rauskämpfen können. Wenn man sich halt jetzt den Spielplan anguckt, über Bremen sprechen wir gleich noch, aber dann kommt ja auch hier Karabakh und dann kommt dann kommt erst Hoffenheim, glaube ich, ne? Dann kommt Tottenham und dann kommt Leverkusen. Das sind jetzt auch alles irgendwie so Dinger, wo von vornherein halt auch irgendwie Druck auf dem Kessel ist, weil bei dem einen, wenn du noch irgendwie so eine minimale Restchance in der Champions League haben willst, dann musst du da irgendwie was hinlegen. Die anderen beiden, und ich traue es mich fast gar nicht zu sagen, erst recht nicht, weil wegen Hoffenheim, sind halt so direkte Konkurrenten, wenn es um diese internationalen Plätze geht. Da ist halt Druck drauf. Also, das wird jetzt eine echte Zerreißprobe in den kommenden Wochen. Und dann kommt noch hinzu, dass der Stürmer, den du eigentlich irgendwie wahrscheinlich so ein bisschen als Nummer 1 Ersatz für den verletzten Johnny Burkhardt da jetzt gesehen hättest oder wo du am ehesten irgendwie drauf gehofft hättest, dass der jetzt so richtig irgendwie Gas gibt, der sich jetzt dann auch noch verletzt und auch so, wie ich das jetzt aus den aktuellen Meldungen der Eintracht verstanden habe, ist das irgendwie so eine Innenbandverletzung und der fällt auch wieder für mehrere Wochen aus. Das brauchst du jetzt natürlich auch irgendwie wie sonst noch was.
Das stimmt, aber das hätte ja noch viel schlimmer sein können. Die Befürchtung war ja auf dem Kreuzbandriss.
Ja, dann wäre also die Saison ja direkt rum gewesen.
Genau, also da war ich tatsächlich, als ich das gelesen hatte, dass es in Anführungszeichen nur eine Innenbandverletzung ist. Kann natürlich auch langwierig und schwierig sein. Aber wir wissen alle, wie du sagst, Kreuzbandriss hätte bedeutet Saisonausfall auf jeden Fall. Und so ist es zumindest. Ja, wie du sagst, jetzt sind schwierige Wochen halt leider jetzt auch. Da hätte er uns sehr gut geholfen. Ja, nervt natürlich, dass du jetzt gerade, wo du auch mal angefangen hast, mit zwei Stürmern zu spielen, ein Spiel und diese Option hast du jetzt eigentlich schon wieder nicht mehr. Es ist schon irgendwie verhext dieses Jahr. Aber gut, können wir uns auf jeden Fall drauf freuen, denn was wir von ihm gesehen haben, hat mir zumindest Spaß gemacht. Nicht nur das Tor, sondern es waren viele Szenen dabei, kämpferisch auch schon sehr, sehr, so Tugenden, die wir ja gerne bei Spielern sehen, selbst wenn die Qualität manchmal nicht so 100% oberste Schublade ist, aber das muss es auch nicht immer.
Ja, du siehst halt einfach, er hat Bock, er hat ein gutes Auge. Ich meine, diese Aktion oder diese Situation, bevor er sich da gegen Stuttgart verletzt, wo der Stuttgarter da so ein bisschen diesen Pass zum Mitspieler rüber spielt, der ja dann da auch so ein Stück weit verhungert. Das hat er halt einfach im Blick und weiß halt ganz genau so, ah, da ist jetzt eine Situation, im besten Falle kriege ich den Ball, im schlimmsten Falle kann ich irgendwie einen Foul und vielleicht eine gelbe Karte irgendwie ziehen. Das hat er ja auch gegen Dortmund schon extrem gut gemacht. Der geht halt dahin, wo es halt auch wehtut. Und der arbeitet da halt richtig. Der ist super im Pressing. Der hat aber auch diesen Drang zum Tor dann, also das wäre halt jetzt einfach richtig geil gewesen, wenn der jetzt die nächsten Wochen da sich hätte weiter mit der Mannschaft da halt reinarbeiten können.
Ja, vor allem nach dem Einstieg, ne? Also wenn du so reinkommst zu deinem neuen Verein und dann direkt zu deinem Heimatverein ja letztendlich, also er hat jetzt nie bei der Eintracht, glaube ich, in der Jugend oder so gespielt, aber es ist ja trotzdem seine Heimatstadt und da kommst du, spielst das Heimspiel, machst direkt dein Debüttor gegen Dortmund, was ja jetzt auch nicht irgendwer ist. Ja. Das ist halt richtig geil und ich glaube, das kann dich schon, das baut dein Selbstvertrauen auf jeden Fall auf und das kann dich auch in so eine Euphorie spielen und das hätte ja sowas von geholfen, wenn du dann einen Spieler hast, der absolut in Form ist, der irgendwie Bock hat, der vielleicht auch so ein bisschen das Glück dann auf seiner Seite hat, eben einfach, weil er da unbekümmert rangeht. Und jetzt ist das natürlich so ein, jetzt musst du halt aus der Verletzung zurückkommen, jetzt musst du die erstmal auskurieren, dann wieder gucken, wie du wieder reinfindest, wie schnell du reinfindest. Und das ist halt wieder so ein, klar, den Kampf musst du annehmen, das ist halt auch manchmal einfach so im Profisport, passiert den allermeisten Spielern. Aber es ist halt sehr, sehr bitter und es fehlt jetzt natürlich, wie ihr gesagt habt, jetzt hat man angefangen mit zwei Stürmern zu spielen, jetzt fehlt dir aber auch so ein Stürmertyp, den du sonst so nicht hast, also ich finde, wenn man den gesehen hat, was der für eine Präsenz auf dem Platz hat, also der ist ja 1,91, der hat eine gewisse Physis, also das ist schon so ein Brecher irgendwie, das haben wir halt so jetzt nicht mehr. Du hast jetzt Kalimuendo, das ist ja was ganz anderes. Also der ist ja 1,75 oder so, also eher so ein kleinerer, flinker. Und ja, dann hast du sonst nicht mehr allzu viele Stürmer aktuell, die nicht verletzt sind. Aber wenn dann meinetwegen Burkhardt hoffentlich demnächst zurückkommt, da gab es ja jetzt auch so vorsichtig zumindest Ansätze, dass das eventuell demnächst passieren könnte. Aber jetzt natürlich auch noch nicht in dieses Spiel oder nächstes Spiel. Es ist in englischen Wochen ja auch blöd, wenn du dann sagst, der kommt in 2-3 Wochen zurück, dann verpasst er trotzdem 6 Spiele.
Ja.
Ja, aber auch da, der muss dann auch erstmal wieder zurückkommen aus einer Verletzung. Und es ist halt auch trotzdem nicht der gleiche Stürmertyp wie Ebnu Talib. Also es ist auch nochmal was anderes. Von daher, ja, wurde dir da jetzt eigentlich die ganze Arbeit, die du gemacht hast, wo du gesagt hast, hey, wir gucken jetzt nach Stürmern, wir brauchen Stürmer, wir wollen uns da variabler aufstellen, wurdest du jetzt halt wieder wie vor die Winterpause geworfen und du hast jetzt eben, ja, Kalimuendo natürlich, aber du hast jetzt trotzdem nicht viel mehr Auswahl, als du vorher hattest, eben weil du auch noch ultra viel Verletzungspech hast, dass dann auch noch ein Usun jetzt mit der Fußproblematik ausfällt, so. Hilft jetzt auch nicht als Offensivspieler, der, auf den man ja auch große Hoffnungen setzt, wie der ja auch in die Saison reingekommen ist, war ja auch krass und das könnte ja auch helfen, wenn der wieder auf das Niveau kommt, aber wenn dann immer so kleine Wehwehchen dazwischen kommen und dann ist jetzt noch Erkältungsseason, wo jetzt auch noch jeder zweite Spieler 1-2 Spiele fehlt, weil er erkältet ist, ja, es ist gerade so ein bisschen der Wurm so drin und ich glaube, man muss sich da durchkämpfen, aber es ist sehr unpraktisch, dass der Wurm halt genau jetzt in so einer Crunch-Time drin ist, wo du gegen direkte Konkurrenten spielst, wie Stuttgart und Hoffenheim, die wahrscheinlich am Ende deine Konkurrenz sein werden. Wie sich jetzt Champions League entscheidet, ob du die Playoffs schaffst oder nicht. Ja, das ist jetzt gerade in so englischen Wochen nicht optimal, aber es bringt ja jetzt auch nichts, sich zu beschweren. Man muss es jetzt irgendwie annehmen. Hilft aber auch nicht, ne?
Nee, es ist alles richtig, was du sagst. Also da kann man jetzt nur mit dem arbeiten, was man hat. Dann lass uns doch auch die Gelegenheit hier jetzt nutzen, um uns mal so ein bisschen Richtung Bremen bewegen. Topmöller hatte ja heute auf die Personalsituation in der Pressekonferenz angesprochen, gesagt, dass Brown und Usun zumindest wieder mit der Mannschaft trainiert haben. Wobei, ne, du hast es gerade eben gesagt, englische Wochen, da sind weniger Lücken, also ne. Wieder trainiert heißt, da war jetzt nicht so wahnsinnig viel hartes Training, das war jetzt so ein bisschen Spielvorbereitung etc. Aber sie wären zumindest theoretisch soweit wieder fit. Man hat wohl jetzt auch aus der Nachwuchsmannschaft, aus der U-Mannschaft jetzt auch nochmal 1-2 Spieler mehr mitgenommen, weil du gerade, wie du es richtig angesprochen hast, es ist Erkältungsseason und auch wenn die Leute heute sagen, sie sind irgendwie alle fit und die fahren morgen eine lange Strecke nach Bremen oder sind heute eine lange Strecke nach Bremen, glaube ich, sogar schon gefahren, dann kann es halt immer noch passieren, dass morgen der ein oder andere aufwacht und dann auch irgendwie die Erkältung da in sich stecken hat. Also da haben sie schon mal irgendwie ein bisschen nachgelegt, aber es könnte immerhin da noch Optionen geben. Wer definitiv ausfallen wird, sind neben den Verletzten Götze und Larsson, die haben beide die Grippe. So. Und dann ist die Frage, was wird das für ein Spiel? Wisst ihr, wann Bremen das letzte Mal ein Tor geschossen hat?
Boah, wenn du so fragst, ist das eine Weile her wahrscheinlich.
Maybe.
Boah, gute Frage.
Das ist wirklich eine gute Frage. Wahrscheinlich, ich glaube, ich weiß es tatsächlich.
Ja, dann sag.
Es müsste beim Nordderby gewesen sein.
Korrekt. 7. Dezember im Spiel gegen den HSV haben sie zwei Tore geschossen.
Da waren relativ viele Tore gewesen.
Genau. Das war ein krasses
Spiel. Hamburg
hat
aber richtig viele auch gemacht. Drei oder vier?
Ja, drei haben sie gemacht Bremen hat zwei gemacht. Danach haben sie in keinem Spiel mehr, nicht mal mehr in dem Freundschaftsspiel gegen den FC St. Pauli Anfang Januar, haben sie ein Tor geschossen. Jetzt kommt die Eintracht als neuer Gegner. Okay. Wir wissen alle, was das heißt.
Ja, herzlichen Glückwunsch, Werder Bremen. Ihr schießt wieder Tore, ihr kommt wieder rein.
Und zwar drei Stück, denn das schaffte mal drei.
Locker. Als ich das heute gehört habe,
also eins werden die machen. Safe. Also das wird, das auf jeden Fall, kann ich jetzt schon garantieren. Werder Bremen, herzlichen Glückwunsch. Die Torflaute ist
vorbei.
Damit auch beendet.
Ja, als ich das heute gehört habe, ich gedacht, es darf nicht wahr sein. Wir haben auch nur Scheiße am Schuh, ey. Ja.
Schön wieder einen Gegner aufbauen. Hoffentlich nicht so doll aufbauen. Also von mir aus, wenn sie ein Tor schießen, dann schießen wir halt hoffentlich mehr. Weil ich will jetzt wirklich nicht gegen Bremen auch noch verlieren. Das wäre ein bisschen viel gerade.
Ja. Ich meine, ich habe aber heute tatsächlich auch irgendwo gelesen, dass wir in der Saison 25 Spiele und 11-mal mehr als 3 Tore gefangen haben. Oder 11-mal 3 Tore gefangen oder mehr. Also mindestens 3.
Ja. Wobei. Mehr? 11-mal 3 Tore? Oder? Ja, du meinst jetzt wettbewerbsübergreifend.
Muss, oder? Weil,
muss ja eigentlich, weil ansonsten geht es ja nicht.
Also ich habe es irgendwo in einem ich weiß gar nicht, habe ich es bei der Hessenschau oder so gelesen sogar. Irgendwo habe ich es auf jeden Fall gelesen, gab 25 Spiele und davon 11-mal mehr als 3 Tore, also 3 oder mehr Tore gefangen. Und da hoffe ich jetzt einfach mal, dass Dortmund,
also
schon Bremen.
Du hast ja allein die drei, Champions League-Spiele, wo du jeweils 5 Tore gefressen hast.
Auch, ja.
So. Dann hast du jetzt gegen Dortmund 3, gegen Stuttgart die 3.
Ja. Gegen Union.
Gegen Union.
Da kommen schon noch ein paar zusammen auf alle Fälle.
Ja, ja. Gegen die 6 Tore gegen Leipzig.
Richtig, genau.
Ach, Bayern weiß ich nicht
Bayern
mehr, aber das war
drei.
Mit Sicherheit
Köln,
auch hoch.
Köln, drei. Da haben wir zwar gewonnen, aber haben auch 3 gefangen.
Ja, Gladbach, da hast du die 4 Tore noch gefressen, nachdem du 6-0 geführt hast.
Ja, Fiebertraum, ist, ja.
Ja, da waren einige Fiebertraumspiele bislang dabei. Ja, es kommt schon, hin, da war schon
hin.
Einiges an Toren. DFB-Pokal also, aus dem Elfmeterschießen gegen Dortmund 5 kassiert, glaube ich.
4, oder?
5 oder 4. Also definitiv 3 und mehr. Ne?
Ja, genau.
Also da war schon einiges.
Aber ja.
Einiges dabei.
Also auf jeden Fall hoffen wir mal, dass sich hier Bremen nicht einträgt. Und falls sie das machen, dass wir mindestens 4 Tore schießen.
Ja, es wäre trotzdem bitter. Also ganz ehrlich, jetzt mal mit aller Ernsthaftigkeit. Du spielst gegen eine Mannschaft, die seit Anfang Dezember kein Tor gemacht hat, die jetzt auch nicht so wirklich im Rhythmus sind, weil das eine Spiel ist ja wegen Wetter ausgefallen. Dann haben sie das nächste Spiel war jetzt gegen Dortmund. glaube ich, wo sie auch irgendwie 4 oder 5 Tore gefressen haben. Also wenn du gegen die jetzt irgendwie 3 Tore kassierst, boah, dann brennt der Baum, aber ganz gewaltig.
Ja, man ist nicht umsonst die zweitschlechteste Defensive, aber auch...
Ja, die drittschlechteste Defensive ist Bremen.
Ja, so. Immerhin.
Ja?
So, immerhin. Aber, also, nee, was
die
mich
viertschlechteste,
halt,
Entschuldigung, ich habe Augsburg übersehen, die ja auch gerade Tore kassiert haben.
Die haben gerade ein Tor gemacht. Sehe
ja.
ich gerade.
Ja?
Okay. Also, die arbeiten
schon,
dran.
Die haben aber auch schon 32 kassiert. Also, wir haben jetzt
ja,
in, der,
okay.
in der Liga Heidenheim, wobei Wolfsburg hat auch schon 37 kassiert. Also, wir arbeiten uns so ein Stück weit nach oben. Heidenheim hat 38 Tore kassiert, Wolfsburg 37, dann kommen wir mit 36, dann kommen Augsburg mit 32 und dann kommt Bremen mit 31. Also,
ja.
Die sind jetzt auch nicht dafür bekannt, dass die jetzt irgendwie wenig Tore kassieren. Die haben auch im Gegenzug nur 18 Tore bislang geschossen.
Nee, das stimmt. Das ist auch, also es würde mich jetzt wirklich enorm ärgern, wenn man gegen die auch wieder 3 Tore oder so frisst, weil also es kann halt nicht sein, eine Mannschaft, die keine Tore schießt, die ganze Zeit nicht, dass du da kassierst. Es kann immer mal passieren, dass du ein Tor oder so fängst. Natürlich, aber nicht, dass du da jetzt wirklich eins nach dem anderen frisst, weil wieder die Zuordnung nicht stimmt. Oder irgendwie individuelle Fehler und so, das muss halt abgestellt werden. So, du musst halt im Verband da ordentlich verteidigen und dann dürfte das auch jetzt, also ohne irgendwie respektlos zu sein, aber es sind ja jetzt die Zahlen, die man gesehen hat, dann dürfte das nicht die größte Aufgabe sein, diese Mannschaft zu verteidigen. So. Und im Gegenzug hat man selbst ja aber auch eine Qualität offensiv, dass man doch das ein oder andere Tor schießen muss. Also auf dem Papier muss da ein Sieg her und es muss funktionieren.
Auf dem Papier, ja.
Aber da, wir wissen ja alle, es läuft nicht immer wie auf dem Papier. Und dann sehen wir mal wieder, was dann irgendwie schief geht. Ich hoffe nicht, aber ich traue dem Ganzen auch nicht. Ich weiß halt nicht, ich finde, das ist gerade so ein ganz sensibles Gebilde so. Also man hat so das Gefühl, da ist viel Anspannung, viel Frust. Aber irgendwie auch, wie wir schon gesagt haben, da sind ja auch positive Dinge, dass man sich da, dass da irgendwie viel Wille ist, dass alle die Situation begreifen, dass die heiß sind, dass die kämpfen wollen, das sieht man. Dass sie auch können, dass da viel Talent in dieser Mannschaft steckt, so, das wissen wir alle. Und das trifft halt aufeinander, aber ich traue dem Ganzen nie, weil ich aktuell nicht weiß, welche Eintracht bekomme ich und wie lange bekomme ich sie. Bekomme ich sie eine Halbzeit gut und dann eine Halbzeit katastrophal? Bekomme ich sie ein ganzes Spiel gut, aber dann die letzten 10 Minuten irgendwie mit Konzentrationsfehlern? Bekomme ich sie ein komplett katastrophales Spiel oder bekomme ich ein komplett gutes Spiel? Ich weiß es nicht so. Und das ist aktuell so ein bisschen unvorhersehbar, welche Mannschaft dann da auf diesem Platz steht. Plus, du weißt ja auch personell nie, welche Mannschaft auf dem Platz steht. Da kann jetzt keiner was dafür, aber wir haben ja eben schon drüber gesprochen. Verletzungen, Krankheit, so ein richtig eingespieltes Ding ist das ja auch nicht, muss man sagen. Da ist schon viel durchgewechselt. Da war ja noch Afrika Cup, aber JB und Skiri sind ja jetzt zum Beispiel auch wieder zurück, haben jetzt aber die letzten Wochen gefehlt. Also da ist schon irgendwie viel Rotation drin. Und dann natürlich die Rotation, die du vielleicht machen musst, wenn du 100 Spiele am Stück hast, wegen englischen Wochen. Deswegen, ich finde es gerade sehr schwer einzuschätzen. Aber natürlich muss man sagen, gegen Bremen muss eigentlich ein Sieg her.
Ja, meiner Meinung nach muss da auch ein deutlicher Sieg her. Du musst da wirklich ein Ausrufezeichen setzen, auch wissend, dass das dann vielleicht nur eine kurze Halbwertszeit hat, wenn du dann halt eben guckst, was die nächsten Gegner sind. Aber du musst da jetzt einfach mal ganz klar Positionen spielerisch beziehen und musst da dieses Ding deutlich für dich entscheiden, um da auch wieder so ein bisschen Ruhe vielleicht reinzubringen. Und ja, da sind alle Unwägbarkeiten, die du gerade aufgezählt hast, und es wird sehr spannend zu sehen, was da die Startaufstellung der Eintracht am Freitag sein wird mit den ganzen Gefahren, die da irgendwie rumlaufen und Spielern, die irgendwie auch nicht wirklich fit sind und so weiter. Die Herausforderungen haben aber am Ende des Tages wahrscheinlich viele Mannschaften immer wieder irgendwie im Verlaufe der Saison. Das ist halt auch Bestandteil des Jobs. Dennis, was sagst du?
Oh, es wäre schön, wenn ich sagen würde, Bremen, das ist sowas zum Wegfrühstücken. Ich glaube, es wird gar nicht so einfach werden. Brauchst du erstmal den Dosenöffner. Ich glaube, wenn du da mal ein Tor gemacht hast und Bremen auch noch mehr aufmachen muss, dann waren es auch so Spiele, die sind dann auf einmal höher ausgegangen. Also ob das Stuttgart 4-0 gegen Dortmund, habt ihr ja schon gesagt, 3-0. Aber so die anderen Spiele da gegen Augsburg oder Pauli ja 0-0. Dann ja, gegen Köln hatten sie ein 1-1 davor noch. Also es ist wichtig, glaube ich, dass wir auf jeden Fall ja, doch gut investieren, ja, die Qualität ist da, aber die sind natürlich auch wieder Spieler weggefallen, auch der ein oder andere, Götze hast du ja auch schon gesagt, fällt ja jetzt generell auch aus, weil er krank ist, aber auch als er gespielt hat, hat er mir nicht wirklich gefallen, also so dieses Formtief oder auch ein Skiri, das ist, man merkt einfach, wie die ihren Formen hinterherrennen. Und da bin ich voll bei euch. Die Aufstellung, das ist, muss tagesabhängig, formabhängig gemacht werden. Wie fit fühlst du dich heute? Bist du krank? Kränkelst du rum? Kannst du Vollgas geben? Wir haben momentan nicht so diese klassische, die spielen jetzt die Elf und dann geht nichts dran vorbei, sondern da hast du schon viel Rotation drin und dafür machen sie es ja teilweise wirklich noch ganz ordentlich. In der Abwehr merkst du aber diese Rotation doch nochmal deutlich mehr, finde ich immer. Auch, habt ihr ja schon gesagt, Amandar war jetzt auch nicht unbedingt der Sicherheitsposten hinten
drin. Der aber
drin,
halt aber auch wieder wenig Spielpraxis hat.
Genau.
Also, ne, es ist ja auch, bis über so ein paar Einsatzminuten ist er ja auch irgendwie nicht drüber hinausgekommen bislang.
Jetzt soll aber ja Brown zurückkommen. Vielleicht ist es ja dann auch, dass die Außen wieder ganz normal besetzt sind, wie wir es kennen. In der Mitte dann auch die Stamm-IV. Das wird mir schon besser gefallen für so ein Spiel gegen Bremen. Ich glaube, wir dürfen sie nicht unterschätzen, weil auch da, auch wenn sie jetzt nicht viele Tore gemacht haben, das ist so der Klassiker. Ihr habt es ja schon so ein bisschen am Anfang angesprochen, Aufbaugegner Frankfurt. Das ist so, dass auf einmal irgendeiner, der aus der Versenkung wieder auftaucht und da ein Tor macht, es darf uns nur nicht komplett aus dem Rhythmus nehmen. Also ich bin bei euch, dass da niemals hier mehrere Tore fallen dürfen, insbesondere nicht wieder so ein hohes Ergebnis für den Gegner. Und wir müssen einfach schauen, selbst wenn wir ein Tor fangen, dass wir nicht so auseinanderbrechen. Weil das fand ich in den letzten Spielen tatsächlich oft so, dass du dich erstmal wieder fangen musstest, auch vor der Winterpause, vor dem Jahreswechsel, wie auch immer du es nennen willst, hatten wir auch die Problematik, dass du total dich verunsichern lässt, sobald du mal irgendwie einen Ball ins Tor bekommst. Selbst wenn es passiert, dann passiert's. Dann hat Bremen mal ihren Fluch gebrochen. Trotzdem muss das Spiel am Ende gewinnen. Und das muss einfach der Anspruch sein. Der Kader allein von den Zahlen her, Patrizia, bin ich auch bei dir, auf dem Papier ist es relativ eindeutig. Und auch wenn wir uns anschauen, was wir in der zweiten Halbzeit gesehen haben gegen Stuttgart über viele Bereiche des Spiels, lässt mich auch in der Hoffnung ja positiv denken, dass wir da als Sieger rausgehen. Ein zu Null Spiel sehe ich da allerdings immer noch nicht, auch wenn es das ist einfach, weil wir sind einfach vogelwild teilweise da hinten. Da schaltet dann mal wieder die Hirne ab, aber gewinnen müssen wir das Ding.
Ja, dann lass uns noch mal kurz versuchen, eine Aufstellung zu basteln. Patrizia, das ist ja immer deine Lieblingsaufgabe. Also, wir gehen mal davon aus, oder sind uns eigentlich ziemlich sicher, Santos wird im Tor spielen. So, jetzt hatte Dennis gerade eben gesagt, Brown ist wieder fit, davon würde ich jetzt auch ausgehen. Der hatte ja, glaube ich, nur so ein bisschen Schnupfen.
Ja,
also würde ich davon ausgehen, der spielt rechts auf jeden Fall Christensen, den brauchst du auf jeden Fall und der wird laufen, so lange wie er kann. Und damit hast du in der Mitte dann auch Theat und Koch. Das Thema ist durch.
Sehr gut, auf jeden Fall.
So. Spannende Frage, Doppelsechs. Wer und warum? Dennis.
Ich würde tatsächlich statt Højlund mit Davut spielen und Skiri daneben stellen. Tatsächlich. Die Situation, warum? Ich finde, Davut hat mit seinen Einsätzen da schon gut, gerade das Dortmund-Spiel natürlich, als er da reinkam, aber auch als er hier beim Spiel gegen Stuttgart reinkam, waren ein paar gute Szenen dabei, guter Zug, auch teilweise dann doch nochmal Richtung Tor und ein Skiri, weil ich einfach hoffe, dass er diese Form tief, irgendwann muss es mal fertig sein, gerne jetzt hier im Spiel gegen Bremen. Larsson fällt ja weg. Das heißt, du hättest im Endeffekt Højlund oder, wer könnte denn da noch spielen von denen?
Ja, Götze, Chaibi, aber der vielleicht, ist ja oder? Auch so ein bisschen hinten dran. Chaibi wäre eine Option, der ist aber ja. Wann sind die ausgeschieden mit Algerien? Jetzt am Wochenende, ne?
Jetzt kürzlich, glaube ich, ja.
Weil die sollten ja auch noch eine Woche Urlaub kriegen. Also zumindest Skiri hatte ja auch erstmal noch ein paar Tage Urlaub bekommen. Also ich könnte mir vorstellen, dass er zumindest vielleicht mit nach Bremen fährt. Ob wir den tatsächlich da dann irgendwie im Kader sehen oder eine Option ist, weiß ich nicht. Das
muss ja auch nicht von Anfang an
sein. Aber er fährt mit, glaube ich, hat Dino heute gesagt. Also er wird dabei sein, glaube ich, in Bremen, aber ich weiß es auch nicht. Also genau am Samstag sind die ausgeschieden. Ja, ist jetzt da eine Woche dazwischen, aber
also ich würde dem den
vielleicht
das Ding
wird
noch
er eingewechselt
gehen.
Oder so, ja, so langsam irgendwie noch wieder ranführen, dass er dann vielleicht unter der Woche, weil musst du ja jetzt irgendwie auch mit den Kräften verwalten, ne? Du hast ja dann wieder,
ja.
Du hast ja wieder Programm.
Ja, ja.
Ja, kann mir auch, also ich verstehe den Dahoud-Ansatz, weil hatte ich tatsächlich auch überlegt, also der hat mir gut gefallen jetzt zuletzt und ich finde, er hätte sich's auch verdient. Klar, Højlund ist so eine relativ, ich finde, es ist ein bisschen eine wilde Variante, weil ich finde, er spielt ein bisschen wild, aber hat auch gleichzeitig so ein bisschen so Biss und Aggressivität und das gefällt mir auch gut. Ist aber auch so, weiß ich nicht, ich habe so nicht so viel Stabilität da. Also davon erhoffe ich mir jetzt nicht Stabilität, so, um es mal so auszudrücken.
Ich kann das zu 200% nachvollziehen. Der hat viel Licht und Schatten, er hat Aktionen zwischenzeitlich drin, wo ich sage, jawohl. Das ist genau das, was wir jetzt irgendwie brauchen. Und dann hat er wieder so Dinge wie auch gegen Stuttgart, was war das 2-1, wo er einfach 8 Kilometer von Undav weg ist?
Ja, weil sie nicht mehr so Situation, warum?
Was hat dich da geritten? Du siehst doch, dass der da steht, geh halt hin. Also, ja.
Ja. Ja, das, also Skiri würde ich wahrscheinlich auch aufstellen. Am Ende ist es auch der Stammspieler und irgendwie, wie Dennis sagt, irgendwann muss das ja auch überwunden sein. Ich weiß nicht, ob die Phase gerade prädestiniert dafür ist, irgendwelche Formtiefs zu überwinden. Ich fürchte leider nicht, aber die Hoffnung ist ja da. Aber es ist ja auch tatsächlich eigentlich jemand, der Stabilität geben sollte. Und mangels Alternativen, wir haben jetzt auch gar nicht so viel, was du da noch stellen könntest, würde ich Skiri auf jeden Fall sehen und daneben vielleicht wirklich Dahoud, ja.
Also auf der Position stellt es sich leider wirklich von selbst auf.
Alles klar.
So. An Doan führt kein Weg vorbei, oder?
Würde ich auch aufstellen.
So, das ist die rechte Außenbahn. Was machen wir mit der linken Außenbahn?
Ja, ist jetzt die Frage, ne?
Ja.
Gut, du könntest auch Bahoya natürlich auf links mal stellen und einen Knauf etwas nach vorne ziehen mit Kalimuendo.
Ja, für mich steht und fällt es jetzt halt auch so ein bisschen mit der Verfügbarkeit von Uzun.
Also
ich sag mal,
ja,
wenn Uzun da ist und spielen kann, dann ist der für mich eigentlich gesetzt. Dann hätte ich auf links Knauf und vorne Kalimuendo.
Also tatsächlich Uzun war eine Fußgeschichte, habe ich ja irgendwas gelesen gehabt, das ist überwunden schon, okay.
Also er ist zumindest wieder, ne, das hatte ich ja vorhin gesagt.
Das hatte
Dino ja auch in der Pressekonferenz für heute bestätigt, er war wieder im Training, wobei Training halt jetzt auch zwischen den Spielen und so weiter jetzt nicht irgendwie so ein komplettes tagfüllendes Heavy-Programm ist, sondern halt so ein bisschen leichtes Training, Regeneration, Spielvorbereitung hast du nicht gesehen. Von daher fehlt da wahrscheinlich noch die wirkliche Belastungsprobe. Das wird halt jetzt sich dann morgen im Abschlusstraining zeigen. Ich glaube, wenn er spielt, wird er definitiv kein Kandidat sein, der die 90 Minuten durchmacht.
Nee, das glaube ich auch nicht. Es ist aber auch selten, ne? Also ich finde, Uzun wurde generell jetzt aufgrund hat. Auch seiner, weil der auch aus einer Verletzung kam und so, ja. Der ist ja eh jemand gewesen, der immer dann irgendwann raus musste, leider, oder halt erst eingewechselt wurde. Aber das ist ja okay, ist ja in Ordnung. Ich würde aber wahrscheinlich, auch wenn er fit genug ist und wenn das so funktioniert, dann ist das für mich ein No-Brainer, den in die Startelf zu stellen. Also
ja.
Dann würde ich auch, glaube ich, einfach mit Knauf, Kalimendo und Usun noch gehen, die drei, die jetzt noch offen sind. Ja, das wäre die Hoffnung. Und dann kann immer noch Bahoya für Usun irgendwann reinkommen.
Ich glaube, das wird so oder so passieren, dass Bahoya da reinkommt. Der hat ja durchaus auch immer mal wieder Akzente und so weiter drin. Der braucht halt, glaube ich, auch einfach seinen Platz, um seine Stärken da dann auszuspielen.
Oder Jupp, ne? Jupp kann auch noch
mit reinkommen. Jupp kann auch noch kommen. Du musst aber ja auch gucken, ob du den da nicht vielleicht bringst für einen Doan. Ne? Weil...
Ja.
Ja, du hast es vorhin gesagt, man muss jetzt wieder gucken mit den Spielen, die dann da irgendwie kommen. Sagen wir mal so, ein Doan spielt unter der Woche in der Champions League. Ein Jupp ist, glaube ich, dafür nicht spielberechtigt. Aber das wäre jetzt dann auch wieder zu viel Rotation, die würdest du da ja, jetzt eigentlich auch nicht machen.
Glaube ich auch nicht. Ich glaube, weil Doan ist auch so ein Dauerbrenner. Also ich glaube, der spielt auch wirklich alles, was man spielen kann. Maximal dann halt wirklich die Auswechslung, ne? Also, und ja. ich glaube wirklich, also jetzt auch wenn wir Bahoya nicht aufgestellt haben und Jupp nicht aufgestellt haben, die werden wir zu 100% sehen, weil es ist gar nicht mehr so viel auf der Bank sonst, also an wirklich Personal, was sonst auch nah an der Startelf war oder was regelmäßig eingewechselt wurde. Da sind ja wirklich fast nur noch Neuzugänge oder zum Teil Jugendspieler. Oder halt die Position, die du dann, also irgendwie Torwart, ne, oder in Verteidigung, wo du sagst, okay, da musst du nicht so viel wechseln, vielleicht wie auf einer Außenbahn oder in einer offensiven Position. Deswegen, die werden wir, glaube ich, auf jeden Fall sehen müssen, weil was sollst du sonst machen? Irgendwann musst du ja wechseln.
Ja, yeah, also die wirst du auf jeden Fall, da stimme ich dazu, die werden auf jeden Fall ihre Einsatzzeiten bekommen und tendenziell eher vielleicht dann auch früher als später, weil, ne, wie gesagt, Champions League unter der Woche und da sind halt viele jetzt auch sonst nicht spielberechtigt. Da musst du dann halt auch gucken, dass du dann da ein bisschen die Kräfte hältst. Ja, es wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte und ich beneide Dino Topmöller ganz ehrlich nicht, da jetzt aus dem Ding da jetzt irgendwie eine Mannschaft zu basteln, eine Startaufstellung. Das wird spannend auf jeden Fall werden. Schauen wir mal. Wir können ja dann nächste Woche dann drüber sprechen. Dann gebt mir doch mal noch einen Ergebnistipp. Was glaubt ihr denn, was da spielerisch passiert? Also was ist das Ergebnis, von dem ihr da ausgehen würdet am Freitag? Patricia.
Von dem ich ausgehe.
Also, was glaubst du, wie das Spiel aussieht? Ja, genau.
Gegentor müssen wir kriegen, deswegen ein Gegentor. Und ich schwanke jetzt noch, ob wir 2 oder 3 schießen, weil ich will jetzt diesen Sieg manifestieren.
Ja.
Ich sag, komm, also die Eintracht hat ja jetzt schon echt gegen Stuttgart und Dortmund ordentlich Tore gemacht. Sagen wir mal 3-1 für die Eintracht. Ich hoffe es zumindest. Mhm.
Dennis?
Ich gehe mit einem 4-2 für die Eintracht.
2 Tore. 2 Gegentore.
Ja, klar. Logisch.
Ja. Ich mache so eine Kombination aus euch beiden. Keine Angst, es wird kein 7-3. Das halte ich für unrealistisch. Ein Tor kriegen wir auf jeden Fall. Also ganz ehrlich, ich würde da nicht, wenn ihr Wettschein ausfüllen müsste, dann würde ich nicht drauf tippen, dass wir zu 0 gewinnen. Ich glaube aber auch, dass wir uns da so ein bisschen die Brust freischießen, deswegen wäre mein Ergebnistipp, dass wir da 4-1 gewinnen am Ende des Tages.
Das wäre auf jeden Fall mal schön.
Es wäre auf jeden Fall schön und es würde uns Rückenwind geben für die kommenden Aufgaben, auch wenn das nächste Spiel dann noch weit hin ist, aber lasst uns vielleicht einmal kurz drüber sprechen. Unter der Woche dann Champions League in Baku gegen Karabakh. Ohne Gästefans, also ohne eigene Fans, die dürfen ja nach den dem Ding da in Barcelona, wo da Pyro geworfen worden ist, haben wir ja da wieder einen Fanausschuss. Ich glaube, es wird trotzdem kein komplett fanfreies Spiel, da wird trotzdem der ein oder andere da sein, aber das wird auch jetzt das richtungsweisende Ding, oder? Wenn du das Ding jetzt nicht ziehst, dann ist over and out, oder?
Ja, ich glaube, selbst wenn du das ziehst, ist es schon schwierig, ne? Also das musst du definitiv und idealerweise auch mit ein paar Toren in positive Differenz, aber ja, Champions League, muss man tatsächlich ehrlicherweise sagen, selbst mit einem Sieg dort, was absolute Grundlage ist, damit überhaupt noch irgendwas gehen könnte, wird das enorm schwierig, noch eine Runde weiterzukommen. Aber, oder seht ihr es anders?
Ja, ich bin halt immer am Überlegen, ist das jetzt dann halt wirklich eigentlich so eine Situation, wo man sagen würde, auch wenn man es eigentlich nie sagen will und nie hören will, wir ignorieren diesen Wettbewerb jetzt komplett, weil wir haben eigentlich sowieso realistisch gesehen keine Chance mehr. Für uns ist die Bundesliga wahnsinnig wichtig, deswegen setzen wir alle Energie da drauf.
Nur auf die Bundesliga meinst du?
Ja, sonst haben wir ja keinen Wettbewerb mehr.
Ja, das ist, ich sag mal so, die Köpfe ist im Endeffekt auch, im Endeffekt ist natürlich immer das Alltagsgeschäft, aber schöne Spiele und den Spielern sich zu präsentieren und so weiter, auch in der Champions League, ist immer schon so, dass du, ja, willst nicht einfach das abschenken und sagen, kommt hier, aber die Aufstellungen, vielleicht auch mit dem Fokus dann darauf, wer kriegt welche Spielzeit etc., kann das schon sein, dass wir da sagen, hier spielt jetzt nicht bis zum Äußersten und über die kompletten 90 Minuten der Spieler, sondern man wechselt vielleicht in der Halbzeit oder schon nach 70 Minuten aus. Ich denke, sowas kann schon passieren, dass du hier jetzt anfängst mit irgendwie, die Spieler, die wir noch nie im Kader vorher gesehen hatten, die aber irgendwie nominiert waren, dann da auflaufen. Das, denke ich, wird nicht passieren. Aber im Großen und Ganzen, jetzt spielst du noch mit und die Grundchance, du hast ja auch, rechnerisch ist es ja noch möglich, sonst müssten wir gar nicht drüber reden. Am Ende wäre das ja auch finanziell ein Riesenerfolg, wenn du noch eine Runde weiterkommst, sind wahrscheinlich wieder 20 Millionen oder sowas im Pott so ungefähr, die du mehr ausgeschüttet bekommst. Das wäre natürlich schon wichtiges Geld.
Aber auf der anderen Seite ist es dann aber halt auch wieder diese komische Zwischenrunde, wo du auch wieder irgendwie zittern musst, die dir dann halt auch wieder in die Crunch-Time.
Ach, stimmt,
das ist
erst nach Zwischenrunde, richtig.
Also es sei denn, also wir müssten unter die ersten acht kommen, um direkt weiterzukommen. Das ist nicht mehr möglich. Ja. Es sei denn, da würde jetzt irgendwie keiner mehr da oben irgendwie einen Punkt holen und wir würden beide Spiele irgendwie gewinnen. Dann haben wir 10 Punkte, alle anderen da oben haben 12, kannst du vergessen. Also, ne, kannst du auch nicht mehr rechnerisch. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall nur in den Bereich 9 bis 24, wenn überhaupt noch rein. Und dann hast du diese Zwischenrunde, die dann da noch im Februar, glaube ich, gespielt wird. Weil dann hast du ja im März, meine ich, geht es dann regulär weiter.
Ah ja, okay. Mhm.
So. Und das ist dann halt echt einfach nochmal auch eine wichtige Phase jetzt in der Liga. Willst du da wirklich diese zwei Dinger noch haben? Also klar, es ist halt bares Geld, was du irgendwie dann da abgibst. Aber so richtig zufriedenstellend ist es dann halt am Ende des Tages auch nicht.
Ja, aber ich denke, wenn du in einem Wettbewerb bist, wirst du da versuchen, so weit zu kommen wie möglich.
Ich glaube,
das liegt in der Natur der Sache, dass man das macht, dass man da jetzt nicht taktiert und sagt, ja komm, scheiß auf Champions League, das wird, glaube ich, nicht passieren.
Wird nicht passieren, ja.
Weil es auch noch nicht aussichtslos ist, ne? Es kann schon sein, dass wenn wir jetzt verlieren und die anderen oben sind, dann wirklich, dass es mehr
dass
als
dann,
diese drei Punkte sind,
dass du gegen Tottenham, das ist noch ein schönes Spiel.
Auslaufen.
Genau. So.
Vielleicht auch so ein Spiel, wo man nochmal so irgendwie Spaß hat, sagt, hey, letztes Champions League Spiel, vielleicht ist da dann ist ja wirklich kein Druck mehr drauf dann, weil wenn du schon ausgeschieden bist, spielst du ja eigentlich nur noch für die Tabelle so, für alle anderen. Vielleicht hat man dann, weißt du, vielleicht kann man da was ausprobieren oder sich irgendwie ein bisschen Selbstvertrauen holen, so ein schönes Spiel nochmal machen.
Also
ein bisschen
spielst du ja schon auch noch dann für deinen Geldbeutel, weil ich glaube, diese Ausschüttung der TV-Geldgelder und so weiter ist ja dann auch abhängig von der Platzierung in dieser Tabelle. Also so ein
bisschen.
Ja klar,
und du willst ja auch gewinnen.
Ja.
Also auch wenn du schon raus bist, willst du ja trotzdem
die Siegprämie willst du dann noch mitnehmen.
Ja. Aber ja, also ich glaube nicht, dass man es abschenken wird, zumal man ja auch im DFB-Pokal raus ist. So, man hat ja jetzt auch nicht mal mehr Dreifachbelastung, dass man sagt, boah, es ist jetzt so, so viel. Man hat ja nur noch die Liga und den europäischen Wettbewerb, ja, in dem es jetzt ja tatsächlich nicht aussichtslos ist. Aber das werden wir jetzt erfahren, wie viele Chancen die Eintracht noch hat, weil, also, ich glaube jetzt auch, das ist das richtungsweisende Spiel.
Ja.
Und dann werden wir mal sehen, wie das funktioniert in Aserbaidschan.
Also ich habe gerade eben nochmal geguckt, Playoffs wären in der Zeit vom 17.02. bis zum 25.02. und dann Achtelfinale, wie ich es richtig im Kopf hatte, wäre dann Anfang März. Wenn man da tatsächlich dann noch bis dahin kommt. Ja, also wird auf jeden Fall interessant zu sehen, auch was auch da passiert, und ist halt auch wieder eine volle Woche, die dann auch wieder so ein bisschen das Platzkarussell oder das Karussell auf dem Platz dann wieder rotieren wird und auch für uns dann wieder bedeutet, das können wir schon mal sagen, nächste Woche dann auch wieder Aufnahme, eher so zweite Wochenhälfte, dann Tendenz sieht momentan sehr stark nach dem Donnerstag aus. Also stellt euch da schon mal drauf ein, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir da landen. Was aber ja auch in den Kommentaren, die ihr uns hinterlassen habt, für euch eine sehr gute und auch präferierte Lösung eigentlich wäre, wenn wir so in die zweite Wochenhälfte gehen, da habt ihr ja noch mal einiges an Kommentaren hinterlassen. Dafür noch mal vielen Dank. Und das werden wir auf jeden Fall jetzt in den kommenden Wochen machen, was auch irgendwie ganz gut mit unseren Terminkalendern matcht, muss man auch sagen. Jo, habt ihr sonst noch irgendein Thema, was ihr ansprechen wollen würdet? Wollt ihr noch über die Trainerentlassung von Xavi Alonso sprechen?
Nein.
Okay. Nee, sonst wird
hier noch eine Trainerdiskussion bei uns aufgemacht. Also das haben wir jetzt keine Lust drauf.
Ja, stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht.
Ah, nicht diese Woche.
Nee, dann verschieben wir die Trainerdiskussion auf irgendwann in der Zukunft, wenn es wirklich wieder akut ist.
Naja, du merkst ja, wie hat Dino gesagt, er verspürt keinen Druck. Das ist auf jeden Fall, ob das jetzt so gut ist.
Ja, bei der Aussage muss ich auch ehrlicherweise sagen, fand ich so ein bisschen auch schwierig und wusste ich nicht, was ich damit machen soll. Auf der einen Seite ist es für mich ein Zeichen, dass er auch einen Rückhalt nach wie vor von den sportlich Verantwortlichen hat, also Krösche und Vorstand etc. Auf der anderen Seite, wenn du halt nach wie vor so viele Tore in den einzelnen Spielen hast und ja auch jetzt dann dich da schwer tust, irgendwie zu gewinnen, dass du da dann auch so ein bisschen auch als Trainer mal frackig irgendwie wirst. Wobei ich schon finde, in der Pressekonferenz heute, er war sehr klar mit seinen Worten, hat da Dinge sehr deutlich angesprochen. Also fand ich gut, aber die Aussage hat mich auch verstört zurückgelassen.
Ja, aber ich glaube, man sagt viel in so Situationen. Ich glaube, da ist auch schon sehr, sehr viel Druck da. Ich weiß nicht, ob er ihn verspürt oder nicht, aber dieser Druck ist auf jeden Fall ja offensichtlich da. Und ich glaube, da sagt man dann, es ist auch einfacher zu sagen, ich verspüre keinen Druck, einfach um die Frage dann stillzustellen. Weil was soll man auch sagen? Ja, ich lass mich gerade komplett unter Druck setzen und mir geht es auch mental gar nicht so gut. Es wird halt keiner sagen so.
Ja, dann
und es kann ja auch sein, dass er sich keinen Stress macht.
Ja,
das wäre ja gut, das würde ich ihm sogar wünschen, weil es ist halt wirklich nicht geil, sich irgendwie zu stressen. Und am Ende funktioniert dann alles noch weniger, wenn man sich da selbst zu viel Druck macht. Aber ich glaube schon, dass da irgendwie, also natürlich, er will gewinnen und er merkt, dass es irgendwie vielleicht in der Mannschaft nicht so läuft, wie er will. Da werden schon so die ein oder anderen Gedanken sein oder ein bisschen Stress oder was auch immer, das gehört dazu. Aber ich glaube, das ist so eine Floskel, die sagt man dann halt so, ja. Weil das auch irgendwie schützend ist, ne? Du baust ja irgendwie so eine Mauer auf, so, nee, ich verspüre keinen Druck, Schluss jetzt, so, frag was anderes, so, ja. Frag mich nichts Persönliches.
Ja, das ist, glaube ich, der richtige Ansatz. Nun gut, dann würde ich sagen, machen wir damit dann auch diese Sendung für diese Woche zu. Vielen Dank an alle da draußen, die zugehört haben. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballspiel gegen Werder Bremen, wo ja auch wieder ordentlich Fans mit in den hohen Norden reisen. Und falls ihr nächste Woche dann auch die Reise Richtung des Champions-League-Spiels antretet, dann lasst uns doch im Nachhinein noch gerne in den Kommentaren mal wissen, wie das vor Ort war. Und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut!